HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Kabarettisten Lars Reichow. Gastgeber ist Arne Kapitzer. Lars Reichow ist einer, der dem Publikum auf der Bühne aktuelle politische Satire bietet, der Songs singt und zum Beispiel auch der Fernsehnation als Büttenredner großer Fastnachtssendung entgegentritt. Begonnen hat ihre Karriere aber Herr Reichow als Lehrer in einem hessischen Gymnasium mit den Fächern Deutsch und Musik. Was hatten diese Auftritte vor Schulklassen denn an sich, dass sie sich schon bald für einen anderen Weg entschieden haben?
Ja, ich überlege gerade, das war eine zwangseingewiesene Gruppe, die mir damals gegenüber saß. Und es war aber auch eine nette Gruppe. Ich erinnere mich gerne an die Schulzeit, aber ich glaube, es ist besser gewesen für mich und auch für die Schüler, dass ich dann irgendwann den Dienst quittiert habe.
Aber es war eine schöne Schule, oder?
Es war eine Schule in Darmstadt und ich möchte ganz herzlich meinen ehemaligen Schulleiter Rainer Petri grüßen, der mir Unglaubliches ermöglicht hat. Er hat nämlich mich während der Schulzeit freigestellt für besondere Auftritte. Er hat mich sogar manchmal daran erinnert und hat gesagt, du musst ja nächste Woche nach Berlin, wie machen wir denn das? Also das war wirklich ganz netter Mann und ich grüße ihn herzlich und seine Frau.
Ein anderer wichtiger Mann ist leider nicht mehr am Leben, Hans-Dieter Hüsch. Wie hat der Sie beeinflusst, dabei professionell auf die Bühne zu gehen?
Das war im Grunde meine erste Begegnung mit dem Wortkabarett, würde ich sagen. Und das war gleich eine Mitmachbewegung. Mein Vater hatte eine Jazzband und hat mich irgendwann mal gefragt, willst du nicht Posaune spielen mal? Ich hatte Klavierunterricht. Und dann habe ich gesagt, wozu? Was hat es für einen Zweck? Und dann hat er gesagt, ja, da könntest du in meiner Band mitspielen. Und dann habe ich mich angestrengt natürlich schnell und habe das gelernt in ein, zwei Jahren und konnte ja schon den Bassschlüssel lesen durchs Klavierspielen. Und dann haben wir Tourneen gemacht nach ein, zwei weiteren Jahren mit Hans-Dieter. Und das war für mich, das waren unglaubliche Erlebnisse. Erstmal, dass ich auf der Bühne stehen konnte mit so einem Kabarett-Urgestein und das miterleben konnte, eben nicht aus der Zuschauerperspektive, sondern als Mitkünstler, aber noch in zweiter, dritter Reihe stehend. Das war sicher der Ausschlag für mich, darauf zu kommen auch, dass diese Atmosphäre, dass ich die auch zu meinem Beruf machen will.
Und wann kam dann der Schritt vom Begleiter zum Solokünstler?
Das habe ich auch Hans-Dieter Hüsch zu verdanken. Der hatte nämlich irgendwann seinen 60. Geburtstag, glaube ich, gefeiert in der Wolkenburg in Köln. Und da habe ich versucht, ihm ein Geschenk zu machen, habe ihm eine Hagenbuch-Geschichte vorgetragen, die ich selbst geschrieben hatte. Und das hat er auch alles über sich ergehen lassen. Und das war meine erste kabarettistische Geschichte. Und dann fing das später an, dass ich dann zu besonderen Anlässen, Geburtstagen, Hochzeiten, irgendwas Kleines gemacht habe, 20 Minuten. Und dann habe ich irgendwann die Leute nicht mehr gekannt, die geheiratet haben. Und die haben mich gefragt, ob ich das mache. Und dann kam irgendwann während des Studiums kamen Sonderprojekte im Keller mit den Studierenden. Und dann am Ende des Studiums habe ich gedacht, ich muss auch mal einen Soloabend schreiben. Habe das dem Dekan gemeldet. Der Eduard Wollitz war das damals, ein Sänger. Und er hat mir dann mit seinem ganz tiefen Bass hat er gesagt, bitte, wenn Sie das machen möchten. Und so, und da hat er mir den Musikkonzertsaal zur Verfügung gestellt. Und so fing das an, dass ich an einem Abend dachte, wer weiß, wer da kommt. Deswegen habe ich das Programm vorsichtig genannt. Ich bin auf jeden Fall da. Und da kamen aber 400 Leute, das werde ich nie vergessen, kamen wirklich alle, die ich kannte und die mich kannten und noch mehr. Und das war der Beginn.
Was passiert da zwischen Künstler und Publikum?
Interessant ist ja der Moment, wenn einen das Publikum noch nicht kennt, dass es einen Sprung, einen Übersprung geben muss. Die müssen erstmal verstehen, wovon rede ich, wovon singe ich, ist das interessant für sie? Und das war in der Studentenzeit war es natürlich ganz, ganz klar. Da habe ich gesungen von einer Schranke, das Stück hieß Der Schrankenwärter und da ging es um den Pförtner, der dann gesagt hat, wer sind Sie? Ich lasse Sie nicht rein und das, also das ist ein Drama an der Schranke. Und das war ganz einfach, weil die alle diese Schranke kannten und das war also im regionalen oder lokalen Bezug. Und als ich später dann ein Programm praktisch für Deutschland geschrieben habe, da war dann die Frage natürlich, wie reagiert man in Mainz darauf erstmal, auf also das wilde Publikum, das mir unbekannte Publikum, wie reagieren die und dann später darüber hinaus in Westfalen zum Beispiel, was interessiert die das überhaupt noch, was ich da rede? Und wenn ich mal Dialekt spreche, im mainzerischen Dialekt, dann können die das überhaupt verstehen. Und das war dann spannend. Also die ersten Jahre waren im Grunde sehr spannend daraufhin ausgerichtet, dass ich jede Stadt neu kennengelernt habe. Ich war in irgendeiner Stadt und habe das gemessen an meinem Erfolg, den ich da hatte und bin aus manchen Städten, kleine Städte, große Städte, euphorisch nach Hause gefahren, habe gedacht, ich liebe Berlin, ich liebe Kastellaun.
Nee.
Ich liebe alles, alle Dörfer, die ich da kennengelernt hatte. Aber manchmal bin ich auch rausgefahren und habe gedacht, hier komme ich nie wieder her, die sind doof. Und das stimmte aber nicht, denn ich war noch zu unerfahren wahrscheinlich.
Wie stellen Sie sich denn auf so ein Publikum ein? Sie haben ja auch immer einen aktuellen Teil mindestens in Ihren Kabarettprogrammen. Wie geschieht also die Vorbereitung?
Das geht ganz schnell. Das wäre toll, wenn ich das ein paar Tage vorher machen würde. Das ist mir noch nie gelungen, dass ich vorher angerufen habe, eine Woche vorher. Was beschäftigt Sie denn so in Ihrer Stadt? Also es sind meistens 3 Minuten vor der Vorstellung, dass ich irgendjemanden mir greife. Am besten jemand, der da die Technik macht oder den Hausmeister und sagt, wer ist hier doof im Umfeld? Wo sind die Doofen, wo wohnen die? Und dann sagt er mir irgendein Dorf oder eine kleine Stadt und dann arbeite ich mit diesem Namen mit vollem Risiko, dass es vielleicht auch die falsche ist. Und bei Doppelnamen zum Beispiel kann man sich immer darauf verlassen, dass eine von den beiden Teilen, die da zwangseingemeindet wurden, da in einem Teil spielt man und der andere Teil ist vielleicht dann der Doofe oder umgekehrt. Also man muss es ein bisschen vorsichtig machen, aber das macht immer Spaß, weil die Leute dann natürlich denken, man wäre da schon ein bisschen eingearbeitet.
Und ist das dann der erste sichere Lacher? Hat das also auch eine dramaturgische Funktion? Oder ist das so die echte Bemühung, jetzt will ich die verstehen, die Leute da?
Nee, verstehen kann ich das Publikum im Grunde nie, denn ich bin ja froh, wenn die mich verstehen und ich habe gar keine Gelegenheit mit dem Publikum ja mich auszutauschen. Also ich freue mich, wenn es mir gelingt, am Anfang eine kleine Brücke zu bauen, zu sagen, komm, bin zwar hier neu in der Stadt und auf der Bühne zum ersten Mal in eurer Stadt, aber ich weiß schon, was los ist hier. Und dann tue ich so, als ob ich weiß, was los ist und stochere manchmal auch im Nebel und habe da auch schon manchmal die Konzertsäle, habe ich dann gesagt, das könnten wir eigentlich auch nochmal neu bauen hier. Und dann haben alle gejubelt, weil sie das schon seit Jahren beschäftigt. Also man muss mit Intuition auch sehr viel arbeiten. Und das ist, finde ich, spannender oft, als wenn man sich hinstellt und sagt, gib mir mal eine kleine Bilanz und dann eine Analyse eurer Stadt.
Damit wir Sie etwas besser kennenlernen, Herr Reichow, Sie haben uns eine Auswahl an Songs von Ihnen auch mitgebracht. 2 davon werden wir im Verlauf dieser Sendung hören. Der erste ist der sogenannte App-Song, also App von Application, Mini-Programm fürs Mobiltelefon. Genau. Wie ist dieser Song entstanden?
Der ist im neuen Programm Freiheit reingekommen, weil ich dachte, ich muss doch mal irgendwas über Apps machen, weil die ganze Welt ja aus Apps besteht und alle laden sich immer was hoch und runter und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt einen App-Song und dachte eigentlich, den gäbe es schon längst. Also es gäbe schon längst irgendjemanden, der sich damit befasst hat, hatte aber niemand und dann habe ich mich umso mehr gefreut.
Und sind das, um noch einen klitzekleinen Schritt in die Familiengeschichte, Sie haben 4 Kinder zusammen mit Ihrer Frau, haben Ihre Kinder Ihnen die Welt der Apps, also dieser kleinen Programme mit den kleinen Symbolen auf dem Bildschirm, näher gebracht oder sind Sie da selber auch ein technikaffiner Bastler, der da auf Eigenerfahrung?
Das Gute an den Apps ist ja, dass man sie nicht selbst basteln muss, sondern man muss sie ja nur anklicken und dann kommen sie schon oder man muss sie nur aufspielen. Es ist eigentlich so, dass die Kinder mir was empfehlen, dann spiele ich das viel länger als sie. Also sie haben es schon längst abgestreift, es gibt schon wieder neue Entwicklungen und ich sitze immer noch mit ihren alten Apps darum. Wie sieht's denn in Bayern aus? Seid ihr auch versorgt? Ich hab ein App für mein prall gefülltes Dindel. Das zieht's ein bisschen Strom vom Hirndl.
Ich bräuchte ein Seppel-App. Unten hat's eine Dosen. Da kann ich pisseln direkt in die Lederhosen. Ich bräuchte ein Dobrindt-App für die Maut. Da kann's einziehen über die iCloud. Wär's nicht schlecht, wenn die CSU eine App hätte. Vielleicht wär's nicht dann ganz so deppet.
Achtung, Aktualisierung jetzt. Bitte nochmal durchzählen. Ich hab eine App für das Wetter, hab eine App für die Bank, hab jetzt alle mal das, eine App im Schrank, hab eine App für die Zeitung, hab eine App für mein Buch. Morgen kommt eine App zu Besuch. Hab eine App für für den Bus, eine App für den Bahn, natürlich auch eine fürs Autofahren. Ich habe eine App für die Blitzer, alles dabei. Eine App, die holt die Polizei. Eine App für die Straße, eine App zum Tanken. Es gibt auch eine, da kann man sich bei Apple bedanken. App für den Urlaub, auch eine App für den Flug. Oben bereits Zug. Ich habe eine App für die Freiheit, eine für den Sport. Natürlich auch eine für den Tatort. Ich habe eine Fress-App für meinen Waldi. Und selbstverständlich auch die App bei die Aldi. Ich habe eine App, die mir wirklich gut gefällt, die Frieden stiftet in der ganzen Welt. Und noch eine gegen religiösen Wahn, die alle abhält von der schiefen Bahn. Und die allerletzte App, die benutze ich nur zu Haus. Wenn man da drauf drückt, kommt ab.
Lars Reichows App-Song. Heute ist Lars Reichow, der Komponist und Interpret dieses Stücks, zu Gast im HR2 Doppelkopf mit Arne Kapitza als Gastgeber. Das war in der Premiere des Programms Freiheit. Warum reagieren die da so stark? Das ist ja jetzt nicht politisch, musikalisch relativ einfach, aber Mordserfolg.
Na, bitte, Verzeihung. Ich habe das Gefühl, dass viele auf sowas gewartet haben vielleicht. Also, dass sie sagen, ja, ich habe auch Apps auf meinem Ding. Ich habe auch eine App für das und das und das. Also dieser Umschwung, dass man eigentlich so das Eintauchen in die digitale Welt, viele, viele leben dafür, dass sie eigentlich nicht mehr ihre Umwelt wahrnehmen, sondern sie glotzen ständig auf dieses Ding, nehmen auch alles, was neu ist, über dieses Smartphone auf. Und da ist eine gewisse Erleichterung zu spüren beim Publikum, dass es ein Lied dafür gibt. Und das hat mich sehr gefreut. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich spiele abends der Bühne, weil die Leute danach trampeln und Applaus geben, als ob ich gleich weitermachen soll. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man als Schlusslied was hat, was so viel Tumulte auslöst. Mag ich gern.
Sie haben ja unglaublich vielfältige Programme. Also es ist aktuelle Politik dabei, es ist Nachdenkliches und es ist eben ja Gesellschaftssatire, kann man sagen. Was kann und darf die Bühnensatire alles machen? Darf sie alles?
Ja, also ich komme mir so vor, als ob ich alles machen könnte. Ich verzichte darauf, ja, je feiner man das betreiben will, desto mehr verzichtet man vielleicht darauf, einfache Treffer zu landen. Also man kann sicher aus der politischen Situation manchmal, könnte man große Erfolge haben mit einem Song gegen die Griechen oder für die Griechen oder gegen Sepp Blatter. Das mache ich auch gerne. Also ich hau immer gerne mal irgendwo dazwischen. Aber ich versuche natürlich auch bei einem Programm, dass ich das nicht jeden Tag umschreiben muss. Für mich ist das auch ein kleines Kunstwerk und das soll auch so Bestand haben, soll auch so ein bisschen 2-3 Jahre an Aktualität nicht völlig verlieren. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man etwas schafft, was sich nicht verliert mit der Zeit.
Sie sind nicht nur Bühnenkünstler, musikalisch und Wort, sondern auch ein Büttenredner. Sie treten in den großen Fasnachtssendungen von ARD und auch von ZDF auf. Als früher hieß es Humorminister, jetzt heißt es der die Tagesthemen.
Nein, also ich bin sehr stolz darauf. Ja. Ich habe es angefangen beim HR und im HR-Fernsehen mit der Intronisation des hessischen Prinzenpaares. Ja. Und das war mein Beginn, mein Start. Da habe ich geübt praktisch und hatte dann wirklich nach einigen Jahren, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, bei der Mainz bleibt Mainz Sendung mitzumachen und habe vorher immer gesagt, ich arbeite also als Missionar praktisch in Frankfurt und die Mainzer haben mich aber immer gefragt, wenn das lief in der ARD auch, haben sie gesagt, warum machst du das bei uns nicht? Und dann hat mich der SWR irgendwann gefragt und dann habe ich dann freudestrahlend kam ich nach Hause und das ist ein ganz toller Auftritt, ich genieße das sehr und ja, ich freue mich darauf jedes Jahr. Das wechselt dann immer, ne, ins ZDF und die machen das ja immer abwechselnd.
In einer Zeit, wo alle lustig sind, wo auch Nicht-Profis ihre Pointen darbieten, als Profi in so eine Mixed-Show, würde man modern sagen, also in eine Abfolge unterschiedlicher Darbietungen reinzugehen, wie gehen Sie damit um?
Also eine Abfolge unterschiedlicher Darbietungen, das ist eine sehr feine Umschreibung der Fasnacht. Ich finde, also ich habe einen angeschlossenen Heimatverein, der heißt GCV, das ist der Gonsenheimer Karnevalverein. Das ist mein Heimatverein, bei dem spiele ich immer in den Sitzungen oder rede ich in den Sitzungen und dann kann ich von da aus in die Fernsehsitzung springen. Das ist erstmal die Basis. Also, es ist wichtig, dass man jetzt nicht im Fernsehen sagt, kommt, geht mal alle zur Seite, ihr Amateure. ich mache jetzt mal hier kurz Fernsehen und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich bin da sehr bodenständig verankert in diesem Verein, ganz toller Verein, den ich auch bei der Gelegenheit herzlich grüße. Und die haben mir die Gelegenheit gegeben, da also aufzutreten. Und dann mache ich das 2, 3, 4, 5 Mal manchmal auch in der Saison. Und dann kommt diese legendäre Fernsehsitzung und da haben natürlich einige gesagt von anderen Vereinen oder innerhalb von Mainz gab es da auch ein bisschen Kritik und aber warum der Profi, der macht uns alles kaputt und so und was sollen wir da noch machen und so weiter. Das ist aber eine Argumentation, die kann ich verstehen, dass natürlich da auch Leuten was scheinbar weggenommen wird. Aber wenn man jetzt die Sendung sich anguckt, dann braucht diese Sendung natürlich auch eine gewisse Professionalität, ob jetzt das ein Amateur vollbringt oder ein Profi, professionell sollte es aussehen. Denn es hat ja niemand was davon, wenn der Amateur sich präsentiert und aber es nicht kann oder von der Bühne fällt ständig. Also das sollten dann Leute tun, die es auch richtig gut können. Und ich bin Mainzer, ich bin in Mainz geboren und es ist für mich eigentlich, das ist das Mutterschiff meiner närrischen Mission. Ich habe wirklich auch durch diese Sendung und durch diese Vereinszugehörigkeit habe ich auch gemerkt, wie sehr mich das fasziniert. Also wenn man mal in einer Mainzer Sitzungssaal, wenn man da mal so einen ganzen Abend erlebt, das ist wirklich ergreifend, wie die Menschen auf der Bühne oder die im Saal, wie die sich mit dieser Fasnacht identifizieren und wie das am Schluss wie eine Familie, wie eine Kathedrale brummt und trötet und alle da klatschen und lachen und auch so eine gewisse Religiosität über der ganzen Sache, weil es ja auch ein strenges Ritual ist, was da abläuft. Und das habe ich dadurch auch schätzen gelernt. Ich habe früher mehr Distanz gehabt. Früher hat man auch immer getrennt Kabarett und Fasnacht. Das sind ganz unterschiedliche Sachen und wir machen das ja das ganze Jahr und so. Es verschmilzt alles so ein bisschen miteinander. Und ich finde das ganz schön, dass sich die Bereiche, warum nicht ein Fasnachter mal rauskommen kann und ein Amateur kann auch mal auf der Kabarettbühne stehen. Da stehen genug Amateure.
Es gibt ja den Weg zum Beispiel, den Tobias Mann gemacht hat. Ein junger Kollege von Ihnen, der kommt aus der Fasnacht, ist aber jetzt bundesweit eben als Kabarettist erfolgreich. Also ja, das zeigt eigentlich, dass es klappt.
Ja? Ich mache es umgekehrt. Ich möchte irgendwann von der Bundes... Nee, ich meine, das hat meine Frau zum Beispiel, hat sie gesagt, warum machst du das? Warum gehst du jetzt in die Fasnacht rein? Ich mache es aus einer großen Freude und ich weiß auch, dass viele kämpfen, also der Tobias hat zum Beispiel gekämpft, damit er rauskommt aus der Fasnacht. Damit ist der aus der Fasnacht. Mhm. Aber wenn ich jetzt nach all den Jahren, wenn ich dann mal reingehe in die Fasnacht, dann ist es für mich überhaupt kein Problem und überhaupt kein Thema. Also damit beschäftigen sich ja auch die Fasnachter nicht, dass ich womöglich dann bundesweit nicht mehr als Kabarettist wahrgenommen werde, sondern die haben ja umgekehrt das Problem, dass dann eben Leute kommen, die in die Sendung reingehen und aber gar nichts mit der Basis Fasnacht zu tun haben. Ne? Und das habe ich aber jetzt alles mir genau angeguckt und ich glaube, dass ich auch ein bisschen ein Fasnachter geworden bin. Und das tut überhaupt nicht weh.
Sie haben was Interessantes gesagt zum liturgischen Aspekt. Nun, der Kabarettist macht auf der Bühne ganzjährig Karneval, also ganzjährig verkehrte Welt. Und er hat, wie Sie ja auch dann gesagt haben, er hat auch eine Mission. Also er möchte denen ja auch was erzählen, was sagen. Was ist das für ein Verhältnis?
Ich trage also keine Frauenkleider ganzjährig, aber was Mission angeht, ich finde das neuerdings auch immer schlimmer, wenn man eine Mission sehe ich da nicht für mich. Also ich sehe nur meinen Drang, mich zu äußern, Dinge zu sagen zur Tagespolitik, zu einzelnen Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Gesellschaft. Und das kann eine Abrechnung sein, aber das kann auch mal ein Lob sein, das kann auch mal ein Problem differenziert darstellen und das ist mir wichtig, dass ich eine gewisse Freiheit im Kopf habe und sage, heute Abend scheint es mir wichtig zu sein, einen Fußballtrainer oder einen Verein oder einen Politiker zur Sache, zur Brust zu nehmen. Und da muss er eben dran glauben. Oder da muss er auch, vielleicht freut er sich auch darüber, weil ich Dinge ausspreche, die er sich gar nicht getraut hat.
Und wer Gegenstand der Satire ist, hat jedenfalls eine gewisse Bedeutung. Das kommt ja auch noch hinzu.
Das ist das Schöne, man wird wahrgenommen und man kann auch, früher hieß es ja immer, ja, Kabarett kann nichts bewirken. Das Kabarett auf der Bühne kann nichts bewirken, weil es dafür nicht da ist, weil es keine politische Veranstaltung ist, sondern eine Unterhaltungsveranstaltung, auch wenn sie hochpolitisch ist. Aber ich kann natürlich als Kabarettist auch mein Wort erheben, ich kann mich einmischen und wenn ich jetzt nicht in Frauenkleidern und in Quick-Stimme als Disney-Püppchen rumlaufe, dann werde ich auch gehört. Und dann, wenn ich das in einer gewissen Seriosität mache, dann kann ich auch Politik ein bisschen machen. Und ich versuche das auch an manchen Stellen, dass ich mir auch Verbündete suche in der Politik oder in der Gesellschaft. Und dann können wir auch ein paar Sachen retten.
Jetzt möchte ich zu Ihrem zweiten Musikwunsch kommen. Der ist so ganz anders als das, was Sie selber als App-Song gespielt haben. Das ist nämlich von Eta Villa-Lobos, eine Bachiana Brasileira. Das ist also eine moderne Komposition im Stile Bachs. Was fasziniert Sie an diesem modernen Komponisten?
Also ich hätte viele, viele Stücke aus dem klassischen Bereich oder aus dem Pop-Jazz-Bereich. Kommen wir auch, glaube ich, noch auf eins, aber ich hätte viele Stücke nennen können. Musik ist eine unglaublich reiche Welt und ist auch eine ganz andere, ich will jetzt nicht immer Fußball mit Liga das vergleichen, aber das ist eine ganz andere, eine höhere Welt, die Musik schaffen kann, wenn sie groß ist, die Musik. Und ich habe dieses Stück gewählt, weil ich immer etwas den Eindruck hatte, dass es so ein bisschen überirdisch klingt mit diesen Celli, mit diesen gezupften Celli und dieser wunderbaren Stimme oben drüber. Also das hat für mich etwas fast Romantisches schon.
Die Bachiana Brasileira Nummer 5 von Eta Villa-Lobos, gesungen von Elina Garancha und gespielt von der Staatskapelle Dresden. Ein Wunsch von Lars Reichow, der heute hier zu Gast im HR2-Doppelkopf ist.
Vielen Dank für die Erfüllung.
Ja, ist auch eine Wunschsendung. Und für den Musiker und Sänger und Kabarettisten Lars Reichow natürlich was Besonderes, weil hier Musik und Stimme zusammenkommen. Was ist denn Ihre prägende Musiksozialisation? Sie haben selber Musik studiert, haben ja vorhin gesagt, Sie wären fast mal Studienrat für Musik geworden, haben das dann aber zugunsten der Bühnenkarriere aufgegeben. Also wie sind Sie, haben Sie sich musikalisch entwickelt?
Ja, das ist ein Puzzle, das im Anfang wahrscheinlich keinen Sinn gemacht hat, aber jetzt im Moment, wenn ich so vor mir liegen habe im Kopf, dann ist es natürlich alles geplant gewesen. Also ich habe irgendwann angefangen, Klavier zu spielen, weil alle bei uns in der Familie Klavier spielen sollten und wollten oder mehr sollten als wollten. Dann habe ich mich da so durchgequält durch die Czerny-Übungen und dann kam
Schule der Geläufigkeit.
Genau. Dann kam irgendwann Gitarre dazu. Das habe ich vorhin, also das kam vor der Posaune noch, da kam die Gitarre. Das habe ich mit meinem Vater gemacht im Urlaub. Wir waren immer sehr lange in Spanien und wir waren eigentlich dann auch gelangweilt. Wir Kinder auf jeden Fall. Mein Vater fing an mit Gitarre und hat sich das selbst beigebracht, hat mir dann weiter beigebracht, das, was er gerade gelernt hatte. Und dann habe ich Gitarre gespielt, habe alle Akkorde und habe Bossa Nova gespielt und Beatles und alles, was da zur Verfügung stand. Und das war eine sehr wichtige lustige Zeit, nämlich also selber schon mal als Interpret und sich da mal reinzufinden. Habe auch ein paar Auftritte gemacht, beim WDR gibt es auch eine Aufnahme davon sogar noch, als ich vor dem Stimmbruch noch da hochgejubelt habe. Und dann habe ich die Posaune angefangen, also Klavier immer noch nebenbei. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich muss irgendwas mit Musik studieren. Und dann habe ich eben gedacht, mein Leben soll durchzogen sein von Sprache natürlich und Musik. Und dann habe ich eben Germanistik, Musik. Und das war auch eine richtige Entscheidung. Und die Schulzeit war eine Notwendigkeit. Da musste ich durch, um festzustellen, dass die Lerngruppe besser im Abendbereich zu liegen hat. Und dann habe ich immer Jazz gehört. Mein Vater hatte einen tollen Musikgeschmack. Der hat immer die besten Sänger, Frank Sinatra, Stevie Wonder und Earth, Wind and Fire und die ganzen tollen funky Jazz-Sachen hatte der aufgelegt, beziehungsweise in brutalster Lautstärke nachts auf Partys lief das bei uns ab. Und da habe ich bis heute eigentlich, bin ich sehr dankbar, dass er mir diese Musik geboten hat und nicht, dass ich unter Heino aufwachsen musste oder so. Also das haben sie mir erspart, meine Eltern. Und dann habe ich Freunde gehabt, die mich auch in den klassischen Bereich reingezogen haben. Erstmal meine Oma, meine alte Freundin, die hat mich in den Wagner-Verein in Bielefeld gebracht. Dann habe ich irgendwann ein Stipendium bekommen nach Bayreuth. Da habe ich erstmal sämtliche Wagner-Opern gehört. Die hatte ich vorbereitet mit einem Freund. Da haben wir Symphonic Evenings gemacht. Jede Woche haben wir uns zusammengesetzt und er hat mir ein bisschen was dazu erzählt zu den Opern und dann haben wir Beethoven, Mahler und also wir hatten unheimlichen Nachholbedarf, weil ich eben so im Jazz-Bereich aufgewachsen war. Und dann ist das zusammen verwachsen und irgendwann habe ich mein erstes Programm gemacht und dann habe ich wahrscheinlich gedacht, ach, ich musste eine Mischung machen aus Richard Wagner, Gesamtkunstwerk. Filmmusik hat mich fasziniert. Ich muss irgendwie mit dem Jazz in Verbindung bleiben, mit dem Gesang. Und daraus habe ich mir einen Beruf gebacken. Und das ist so gekommen, dass es ein kabarettistischer Beruf ist. Das ist reiner Zufall. Ich hätte wahrscheinlich auch, wäre ich auch Sänger geworden mit größeren Zwischenmoderationen oder die Schublade ist am Ende zufällig gewesen. Und ich fühle mich aber sehr wohl darin, weil sie eben sehr, man kann sehr viel rumspringen da auch in den Schubladen. Man kann auch mal rausspringen und kann sagen, komm, ich mache jetzt mal eine Moderation oder ich mache jetzt mal was ohne Musik oder ich mache mal nur eine CD mit Musiktiteln. Dass sich das Puzzle so zufällig zusammengefügt hat.
Ja, bei Wagner ist es ja dieser Gesamtkunstwerkgedanke. Der schreibt seinen Text selber, der komponiert die Musik und wenn er genügend Geldgeber hat, kann er das ganze Ding auch noch groß inszenieren. Sie brauchen nur den Flügel.
Ich habe nie jemanden angepumpt für ein Programm, weil es so bescheiden in der Aufführung geblieben ist, weil ich kein Orchester dazu bezahlen musste, habe ich das selbst gemacht. Also im Grunde immer auf dem Level der Chorrepetition bin ich stehen geblieben. Und habe sehr, sehr günstige Programme, die mich allerdings körperlich sehr gefordert haben, geschrieben.
Was konnten Sie sich denn von den großen Meistern der Oper abgucken für die Dramaturgie?
Also das muss man sich bei mir so vorstellen, dass es keine, ich habe nie mehr analytisch das Ganze angeguckt und hab dann gedacht, wie arbeitet denn Wagner und wie viele Takte fügt er da noch an oder ab?
Wir sind zu lang da. Ne?
Bitte?
Es wäre für ein Kabarettprogramm etwas lang, wenn man sich daran so orientiert.
Genau, 5 Stunden, das hält keiner aus. Nein, aber also ich bin nicht analytischer Typ, sondern ich bin so ein Mensch, da fließt das alles durch den Körper, durch das Herz, durch das Hirn und dann suche ich mir die Klänge, die ich brauche, suche ich mir dann raus. Also nicht, ich kopiere nichts, das hat mich immer schon abgestoßen, aber das habe ich nie gemacht, dass ich mir eine Passage rausnehme und sage, ach, das nehme ich fürs nächste Programm. Das merkt eh kein Mensch, dass das von Schubert ist oder irgendwas, sondern ich habe das alles über mich ergehen lassen, diese Musik, und dann habe ich mir aus dem Unterbewusstsein wieder die Dinge rausgeholt. Deswegen kann ich gut damit leben, wenn jemand sagt, ach, das klingt ja so wie, und dann sage ich, ja, kann sein, habe ich auch mal gehört. Aber wenn ich es nicht gehört habe, umso besser, dann habe ich es vielleicht erfunden.
Wenn Sie einen schönen Text im Kopf haben, wie kann so ein Song entstehen?
Ganz unterschiedlich. Ich habe in letzter Zeit zum Beispiel stelle ich fest, es hat mir meine Mutter erzählt von ihrem Vater, dass der immer ganz kalt geduscht hat. Und beim eiskalten Duschen am Schluss, da hat er geschrien vor Lachen, weil es so kalt war. Und seitdem ich das mache, ich dusche auch immer kalt am Schluss, und dann muss ich oft lachen jetzt. Und das ist so ein Auslöser morgens schon. Da muss muss ich so lachen über meinen Großvater und aber auch über mich, dass ich so doof unter der Dusche stehe und lache, weil es so kalt ist. Und dann, das ist der Beginn manchmal für ein paar Worte, die ich dann ausprobiere. Also ich warte immer noch auf den Moment, wenn meine Kinder das mal hören, was ich da so vor mich hinrede.
Die werden einen Song drüber schreiben.
Das ist im Grunde wie früher, als ich selber als Kind, wenn man so Sachen ausprobiert, man sitzt im Auto oder man tanzt vorm Spiegel und dann guckt jemand um die Ecke und das ist total peinlich. Also das probiere ich alleine aus und dann irgendwann fügt es sich zusammen, da gibt aus irgendeiner Idee wird dann vielleicht was. Es gibt aber auch Ideen, die ich mit dem Publikum oder vor dem Publikum entwickle und die sind ganz leicht. Also manchmal ist es auch gar nicht so, dass man sich zu Hause viel Gedanken machen muss, sondern man kommt irgendwo hin und nimmt was aus der Luft, was gerade im Raum steht mit dem Publikum und dann geht es auch. Also ich habe eine Nummer gehabt, Je t'aime zum Beispiel. Da habe ich dann vor dem Publikum habe ich das also gesucht.
Gainsbourg und Jane Birkin.
Genau. Habe ich beides natürlich gespielt.
Und so, ja, und dann? Wie ging
das? Und dann habe ich das ausprobiert vom Publikum und dann habe ich so angefangen, je veux, je spiele ich auch heute noch sehr gerne im Zugabe. Und dann haben die Leute total gelacht, weil sie das kennen und weil sie aber auch nicht genau wissen, was da gesprochen wird. Je veux, je. Und dann wurde das immer länger, das Stück, und es hat immer mehr Spaß gemacht mit französischen Politikern drin und die Bundeskanzlerin noch eingebaut und so. Und das, also das sind Zufälle, aber es ist eine furchtbare Qual, ein Programm zu schreiben.
Ein ganzes Programm zu schreiben. Und wenn wir mal bei dem einen Song bleiben und bei der Textidee, was transportiert sich, wenn Text und Melodie und eben Akkordgerüst zu einem Kunstwerk werden, zur Liedkunst? Wie trägt sich das zum Publikum hin? Also was macht die Musik mit dem Text oder der Botschaft? Wie wächst das zusammen?
Also das ist ganz einfach, wenn man sich die schönen Schlager anguckt. Die schönen Schlager sind alle schön und man weiß gar nicht, woran liegt's denn. Wenn man sich den Text raussucht, dann denkt man, was? Über diesen dürftigen Text bin ich jahrzehntelang singend, mit diesem Text bin ich singend durch die Landschaft gefahren im Auto. Das kann doch nicht sein. Das ist doch so erbärmlich, was da steht in Worten. Aber irgendwie mit der Musik ist es verzaubert worden. Und das ist ganz oft so. Mein erstes Lied entstand, indem ich Akkorde im Viervierteltakt gespielt habe und dann habe ich angefangen darüber zu singen und habe irgendwas gesungen darüber und war ganz überrascht, wie schön sich das verbindet und dann muss das Wort auch umgekehrt, also die Musik ist die, das lässt alles aufschweben und lässt alles höher schweben, als es tatsächlich ist und das Wort muss dann auch nicht mehr so groß sein, also es muss dann nicht große Lyrik sein, sondern es muss einfach ehrliche Lyrik sein.
Aus dem letzten Programm stammt da der Diktatoren-Song, also ein politischer Song, den Sie gemacht haben. Wie ist Ihnen das eingefallen? Also mal die schreckliche Fratze des Schlechters so weit nahe zu bringen, dass man das ertragen kann.
Also mein Vorbild für diesen Song war Assad, weil ich diesen Diktator seit Jahren, müssen wir den über uns ergehen lassen. Wir müssen uns anschauen, wie er als ehemaliger Verbündeter sich zum eigenen Völkermörder entwickelt hat, wie er davonkommt. Und das ist für mich ein ganz hoffnungsloser Fall, wo ich mir wünsche, ich könnte dahin fahren und ihn mit einem Bundeswehr, mit einem tauglichen Gewehr, das nicht,
noch nicht verbogen sein Ziel
ist. Gut gekühlt. Verfehlt, würde ich ihn gerne erschießen. Aber er entzieht sich dem Zugriff. Und deswegen musste ich dieses Lied über ihn schreiben und über andere auch. Wir kennen alle viele Diktatoren auf der Welt, die sich über Jahrzehnte gehalten haben. Und wir haben uns immer gefragt, alle, was, den gibt's immer noch? Der ist immer noch mit Mord und Totschlag unterwegs. Und das ist etwas Trauriges, was ich aber künstlerisch mal abhandeln wollte, dann, damit ich in mir dieses Feuer ein bisschen runterdrücke.
Und man merkt, dass Sie da so ein bisschen Löwengebrüll in der Stimme haben und da ist schwer atmendes, teils imitierendes und so ein bisschen Wut und Knistern ist da mit drin. Sie haben ja auch mal eine Schauspielausbildung
gemacht. Ich will Ihnen mit diesem Lied, möchte ich den Diktator eigentlich umbringen. Und am Schluss gibt's einen Schnitt und dann verfärbt sich auch der Hintergrund rot. Also das ist meine Waffe. Das ist die auf der Bühne meine Waffe, die ich mir leisten kann.
Diktatoren leben länger, als man glaubt. Es dauert ewig, bis mal einer verstaubt. Und am Ende ist da noch seine Frau. Und die kann es genau so. Diktatoren leben länger, als man denkt. Sie herrschen ewig und ganz unbedrängt. Und am Ende ihrer Barbarei waren sie nie dabei.
Der Diktatoren-Song von Lars Reichow. Er ist heute hier zu Gast bei H2 Doppelkopf mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Ja, so ein Diktatoren-Song und mit starker Theatralik. Wie reagiert das Publikum denn auf so ein Stück?
Das Lied endet, wie gesagt, mit diesem Streich, mit der Enthauptung des Diktators. Das ist für mich eine sehr schöne Lösung und für das Publikum auch, wobei es natürlich auch mitleidet. Also das ist schon ein Lied, was jetzt überhaupt keinen unterhaltenden Charakter hat, sondern das ist einfach ein kleines Menschlichkeitssteinchen, was ich da ins Programm schmeißen will. Davor ist eine Rede im Programm von einem rheinhessisch geprägten Mann, der eigentlich sagt, also ja, Ausländer, herzlich willkommen, aber das kostet auch Geld und so. Also die alte Argumentation, diese Kosten und was jetzt in letzter Zeit sehr viel diskutiert wird. Also die Flüchtlinge, ich habe auch ein Lied über ein Flüchtlingsboot, das untergeht. Das ist eine Stelle im Programm, wo die Leute natürlich gefordert sind auch. Also wo es jetzt nicht darum geht, die können noch lachen ein bisschen über diesen Rheinhessen, können die noch lachen, aber es ist ernst, es ist einfach todernst und dann kann ich nur sagen, ich brauche solche Stellen auch im Programm, das Publikum verträgt sie wunderbar, ich brauche solche Stellen im Programm, um die ganze Bandbreite des Lebens abzubilden, nicht nur die oberen Lach 10.000, sondern auch die unteren weinenden und gequälten Menschen, die müssen wir uns auch mal vergegenwärtigen und das ist für mich sehr wichtig, dass auch im Kabarettprogramm geweint werden kann und auch sehr traurige Stimmungen ausgelöst werden. Für mich künstlerisch gesehen auch eine große Bandbreite möglich ist.
Ist es dann Ihr Bedürfnis im Laufe des Programms, das wieder hochzuziehen? Weil ja die Erwartung an so einen Abend ist ja Spannung, Lockerung und so.
Also ich habe das nicht ausgerechnet. Das habe ich bei diesem Programm, das mache ich eigentlich nie, dass ich mir ausrechne, was passiert denn da? Ich bekomme das natürlich mit, wie das Publikum reagiert. Und ich habe natürlich festgelegt, dass das nicht das Ende des Programms ist, sondern dass wir danach auch noch uns ein paar heitere Stellen angucken. Also da geht es um Kaffeemaschinen und um Oktoberfest und um diesen App-Song. Ne? Es kann sehr, sehr traurig und sehr beklemmend zugehen im Leben. Und das ist auch eine Aufgabe der Kunst, im weitesten Sinne das wiederzuspiegeln. Das Ende des Programms ist ein Liebeslied, was auch so hoffnungsvoll ist, aber was mich auch fast zum Weinen bringt, selber zum Weinen bringt. Ich kenne es ja schon, aber dann gehe ich von der Bühne und dann habe ich auch immer so ein Gefühl, ach, es ist für mich auch ein Abschied dann aus dem Programm und das ist, also ich singe das sehr gern, das Liebeslied auch am Schluss.
Nun aber ein Titel von Sebastian Sternal und seinem Trio haben Sie sich gewünscht. Was ist das für ein junger Jazzmusiker und was für ein Titel?
Das ist ein Juniorprofessor aus der Mainzer Musikhochschule im Fachbereich Jazz. Ein ganz toller, junger Mann, mit dem ich schon vor Jahren, als er noch ganz klein war, habe ich schon mit dem mal einen Literaturworkshop gemacht. Und jetzt sehe ich, wie er da mit einer unglaublichen geistigen Beweglichkeit, die den Jazz wieder hochzieht aus dieser etwas verwunschenen Grundstellung, die Leute fasziniert für seine Jazzkonzerte und seine Kompositionen, was die Veranstaltung angeht, aber auch eben, das ist eine Aufnahme im Trio, ich glaube, eine seiner ersten CDs. Er macht auch tolle sinfonische Arrangements. Und das ist ein Lied, was ich sehr gerne höre, was ich finde, so ein richtig Weltniveau schon hat. Coffee Bay heißt es.
Ja, vielen Dank, Lars Reichow, für dieses Gespräch. Gastgeber war Arne Kapitzer und das letzte Wort hat eben Sebastian Sternahl mit seinem Trio.